Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR1 Leute am Sommerfest und das ist seine Melodie. Heute Abend ist es mal wieder soweit. Da ermittelt er an der Seite von Axel Prahl im Münsteraner Tatort Schlangengrube. Und jetzt ist er bei mir in Leute. Jan-Josef Liefers alias Gerichtsmediziner Professor Börne. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Das Börne-Bärtchen ist ab, ist einem anderen Bart gewichen. Sind Sie privat Bartträger?
Nee, überhaupt nicht. Ich rasiere mich auch nicht so gerne. Und wenn es keinen Grund gibt, weil ich irgendwo, zum Beispiel war ich jetzt mit der Band unterwegs gerade. Und dann.
Sieht mir auch ein bisschen rockiger aus, ne, mit so einem Bart, wenn man mit einer Band auftritt.
Deswegen nicht. Ich bin einfach das reine Faulheit.
Jetzt wurde der Tatort, der heute Abend kommt, im Vorfeld schon von der Fernsehkritik hochgelobt. In aller Kürze, um was geht's da?
Ist das so? Ich habe gar nichts gelesen groß.
Ja, ich
bis
schon.
Jetzt. Aber freut mich natürlich, weil der Münster-Tatort ist ja zu unserer aller großen Freude ein sehr erfolgreicher Tatort und sehr beliebt bei vielen Menschen. Und dann wird ja gerne auch mal, wenn man da so in eine bestimmte Richtung die Nase über den Tellerrand streckt und besonders erfolgreich ist, wird dann gerne auch mal ausgeteilt und draufgehauen. Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Und stehen eigentlich eher immer am Fadenkreuz, als dass wir besonders viel gelobt werden. Aber zum Glück sehen die Zuschauer das immer noch anders.
Ja, und zwar über 13 Millionen Zuschauer.
Das ist schon eine gigantische Quote. Dass wir nun inzwischen auch mal gelobt werden. Es geht um, wir spielen im, haben wir uns lange gewünscht, in Münster im Zoo. Münster hat einen Zoo und das ist nicht irgendein Zoo, sondern es ist ein Allwetter-Zoo. Der heißt so, weil alle Laufwege im Zoo überdacht sind. Du kannst da eigentlich bei Regen genauso rumspazieren wie bei Sonnenschein, ohne nass zu werden. Und das ist in Münster wichtig, weil in Münster, das wissen wir ja, läuten entweder die Glocken oder es regnet.
Und ein Pinguin landet bei Ihnen auf dem Seziertisch dieses Mal ausnahmsweise, weil
das ist das Foto, ne?
Der tot aufgefunden wird oder wieso kommt der zu Ihnen?
Ich werde nicht verraten, warum der Pinguin und wie er da hinkommt, aber
er ist tot.
Er spielt eine, auch das, er sieht tot, ja, er ist tot. Oh Gott, jetzt die ganzen Kinder, jetzt will keiner mehr gucken, ein armer toter Pinguin davor kommt. Nein, der Pinguin ist Teil, ist auch ein Opfer. Und,
also es gibt auch noch menschliche Opfer.
Es gibt auch noch menschliche, oh ja. Und nicht nur eins.
Im Netz kursiert ein wunderschönes Video von Ihnen als Robbenflüsterer. Da werden Sie von einer Robbe geknutscht, die will gar nicht mehr von Ihnen ablassen. Aber so ganz geheuer war mein Eindruck, war Ihnen das nicht, oder?
Ich wusste nicht, dass ich dort an dieser Stelle eine erogene Zone habe. Die Robbe schon. Also die hat einfach mit ihrer komischen Nase und ihrem... das sind ja wirklich faszinierende Tiere. Ne? Ich bin sowieso, muss ich sagen, ein Tierfreund. Ich mag Tiere hab, wie man da auf dem Foto sehen kann, auch eigentlich keine Berührungsängste, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die hat irgend so ein Ding mit Ohren, also keine Ahnung. Und man muss aufpassen, wenn man von einer Robbe gebissen würde, ja, die haben ganz schön viele Bakterien im Mund und nehmen es mit der Zahnpflege auch nicht so.
Ich glaube, das riecht auch nach Fisch oder so, ein Robbenguss.
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Also die essen Fisch, insofern riecht der Atem nach Fisch. Aber die selber nicht, das sind irgendwie unglaublich, wenn man die also ich kann mir schon, man kennt ja diese furchtbaren Geschichten von Leuten, die Robben erschlagen, um diese Felle zu kriegen. Ne? Also das ahnt man, wenn man, das war eine Robbendame, die ich da im Arm hatte, also da merkt man, dass das ist eine ganz saubere und eigentlich... Nee, überhaupt nicht. Eklige Angelegenheit.
Jetzt dürfen Sie im Tatort nicht nur Robben küssen, Sie dürfen auch kochen. Börne versucht dieses Mal nämlich als Fernsehkoch in einer Kochshow zu landen.
Ja.
Die Rolle als Fernsehkoch kennen Sie ja schon. Die haben Sie schon mal eingespielt. Damals 12 Kilo für die Rolle zugenommen. Wie lange hat es gedauert, bis es wieder unten war?
Leider doppelt so lange, wie Sie draufzukriegen. Das mache ich auch nicht mehr.
Was ist das größte Opfer, das Sie je für eine Rolle bringen mussten?
Ich kenne keinen Menschen, der, schon gar keinen in meinem Alter, der nicht der Meinung ist, er könnte 5 Kilo weniger haben. Insofern ist bewusst sozusagen sich was anzuvorteilen, von dem man weiß, dass es mindestens wahrscheinlich ein Jahr dauern wird, Quälerei, sich das wieder runter zu zungen. Das ist schon ein großes Opfer, muss ich sagen. Ansonsten bin ich gerne bereit, alles herzugeben. Meine Haare, ich habe schon mit Glatzen Filme gedreht, mit echten Glatzen. Und im Herbst kommt ein Film ins Kino, der heißt So viel Zeit. Ganz wunderschöne Geschichte. Auch dort musste ich mich total verunstalten. Also die Hälfte meiner Haare musste weg, und weil ich spiele jemanden, der bei dem ein Tumor entdeckt wird und der dann am Ende operiert wird. Das ließ sich leider künstlich nicht herstellen. Also meine Haare mussten ab und dann durch eine Perücke wieder aufgefüllt werden. Das war wahnsinnig aufwendig. Aber sowas mache ich gerne. Ich bin, was das angeht, auch ein Typ Schauspieler, der sich gerne verkleidet und verändert.
Und der dann auch nicht so eitel ist, offensichtlich. Anders als Professor Börne, den Sie heute geben. Im neuen Münster-Tatort Schlangengrube. Im ersten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das zweite Album ist es, Herr Liefers. Das erste vor 4 Jahren war ein Riesenerfolg. Wie sehr setzt einem so ein Erstlingserfolg unter Druck?
Naja, das erste Album in der Regel gehen viele Jahre Beschäftigung mit Musik dem ersten Album voraus. Also du hast irre viel Zeit, das Material zusammenzuschreiben und zu komponieren und zu texten, was auf das erste Album kommt. Die Zeit zum zweiten Album ist deutlich kürzer, besonders wenn das erste gut gelaufen ist, gut ging und viele Fans gefunden hat. Also dann steht so eine Plattenfirma schon scharf mit den Füßen und sagt, zaggi, zaggi, zweites Album. Und deswegen ist das Schwerste, glaube ich. Das zweite Album ist das Schwierigste. Vielleicht ist das dritte, vierte, fünfte wieder einfacher. Mal gucken. Aber was jetzt? Ne? Du hast dich einmal richtig ausgekotzt, hast einmal alles auf den Tisch gelegt und hast jetzt ein Jahr oder so Zeit und sollst wieder anfangen.
Wann haben Sie angefangen damit?
In einer Zeit, in der in Deutschland so ein bisschen das Klima rauer wurde. Der kalte Wind wehte durchs Land. Das hing mit der Flüchtlingskrise zusammen. Es war eine richtige Krise, die hier ausgelöst wurde. Dem etwas dünnen Satz von Angela Merkel, das schaffen wir, da kann man nicht viel nach. Und dem Frust vieler Menschen darüber. Und das hat eigentlich, muss ich sagen, rapide dazu geführt, dass wir so ein bisschen auch unsere gute Kinderstube irgendwie über Bord geschmissen haben. Also besonders in den sozialen Netzwerken war der Ton also unfassbar respektlos und beleidigend.
Ist bis heute zum Teil so geblieben.
Und es ist bis heute zum Teil so geblieben. Und das hat sich wirklich geändert. Das hat mich nicht unbeeindruckt gelassen. Ich war auch so angesteckt davon. Ich wurde plötzlich auch so. Und nun schreibt man in so einer Zeit fröhliche Popmusik. Das ist nicht möglich gewesen. Und ich wollte aber auch jetzt kein so ein politisches Pamphlet da ablassen. Also das sind. Und ich wollte mich vor allen Dingen nicht streiten. Also wie kann man sich mit Popmusik streiten? Und dann haben wir am Schluss als Band einen Entschluss gefasst. Wir haben gesagt, wenn jetzt der Islam das neue große Feindbild der nächsten 20 Jahre, sage ich mal, wird, dann fahren wir doch mal dahin.
Sie sind in den Iran gefahren mit
der Band.
Land quasi, ja. In das islamische Land schlechthin.
Ja, also ich würde schon sagen, das ist eine islamische Diktatur. Und auch wenn sie sich jetzt selber nicht so nennt, aber ist schon so. Und der Iran ist auch von der Welt ja auch geächtet durch Sanktionen belegt und so weiter. Und der versucht, die so ein bisschen zu isolieren und auszutrocknen, der ist ja da. Und wir sind hingefahren, auch ein bisschen aus Neugierde und aus Trotz vor allem, um einfach mal zu sagen, wir lassen uns das hier nicht runterziehen. Im Iran gibt es ganz tolle Musiker, wir haben großartige Künstler dort kennengelernt, das war natürlich unser Hauptinteresse. Persische Musik geht wahnsinnig weit zurück, es ist unglaublich interessant, die haben im Gegensatz zu uns Vierteltöne. Am Anfang haben wir immer gedacht, jeder dort, den wir besucht haben, hat uns Musik vorgespielt, hat ein Instrument gegriffen und gespielt. Im Musikladen, wo man immer hingeht, wenn man Musik macht, dort hat sofort der Verkäufer seine flaumbärtigen Jungs irgendwie hinten aus dem Lager geholt und dann haben die dort bestimmt eine halbe Stunde Konzert für uns gemacht. In einem Laden auf der Straße und so. Das war wirklich toll. Wir waren dort sehr willkommen. Kann auch jeden, ist interessant, man ist einfacher in den Iran einzureisen als in die USA für einen Deutschen. Also wir waren dort, die mögen Deutsche sehr. Und wir haben sehr schnell gesehen, dass auch da zwei Seiten offensichtlich existieren. Nämlich die offizielle, die bei uns auch durch die Medien natürlich geht und besonders promotet wird, die uns feindselig gesinnte, die uns fremde. Aber es gibt auch eine, die uns sehr nahe ist und die lernst du eben nur kennen, wenn du dort bist. Ich meine, das Auswärtige Amt gibt Reisewarnungen raus. Fahren Sie nicht in den Iran. Und Leute, die dort waren, die haben wir auch gesprochen, die haben gesagt, fahrt unbedingt hin.
Tolles Land. Wie haben sich Ihre Erlebnisse dort ausgewirkt auf das Album?
Ja, so direkt haben sie sich nicht also wir haben jetzt keine Lieder geschrieben über den Iran oder über Teheran oder sonst was. Wir sind ja da auch durchs Land gefahren und haben viel gesehen und natürlich auch, man kriegt natürlich schon auch die Seite mit, die uns fremd ist und die, mit der ich gar nichts am Hut habe. Die streng religiöse, die fast fanatische. Siehst du schon auch. Aber wie gesagt, es ging um zwei Seiten und letztlich war das unser Thema für diese Musik. Und obwohl das so eine Binsenweite hat, obwohl die Oma schon gesagt hat, ja Junge, alles hat seine zwei Seiten, ist es sehr schwer in unserem Leben, das wirklich umzusetzen und wirklich mal unseren Standpunkt zu verlassen und mal einen anderen einzunehmen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit 2002 ermitteln Sie beim Tatort Münster als Gerichtsmediziner Professor Börne im Doppelpack mit Axel Prahl. Und Sie haben es geschafft, Sie beiden zum beliebtesten Tatort-Ermittler-Duo zu werden. Über 13 Millionen Einschaltquote. Das ist wirklich gigantisch. Sind Sie schon mal privat mit Hallo, Herr Börne angesprochen worden?
Ja.
Schon öfters,
auf jeden Fall, ja.
Ja.
Also es bleibt dann scheinbar auch nicht aus und ja, bin ich schon.
Ich habe gelesen, dass Sie mal bei einem Hundespaziergang einen Mann getroffen haben, der seine Hunde Börne und Thiel genannt hat. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Börne und Thiel. Und ich kenne auch einen Freund von uns, einen Regisseur, hat zwei Katzen, die hat er Axel und Jan Josef genannt.
Auch schön. Was waren das für Hunde?
Also
passen die zumindest optisch?
Ja, ich würde sagen, die passen. Also so ein kleiner, bisschen kompakter, ich sag's jetzt mal so. Und ein windhundartiges Tier.
Also ein etwas edleres,
ja.
Wesen. Als Sie die Rolle übernommen haben, man hört ja immer wieder das von anderen Tatortermittlern. Hatten Sie eigentlich Angst, da künftig drauf festgelegt zu werden oder hatten Sie von vornherein keine Bedenken?
Also Angst wäre jetzt zu viel gesagt, Angst nicht, aber im Kopf hatte ich das schon. Und die, so wie der aussieht, der Börne, ne, das war auch eine relativ starke Veränderung, rein äußerlich. Und als die ersten zwei oder drei sogar noch Tatorte aus Münster liefen, hat das auch noch funktioniert. Die Leute haben gar nicht gerafft, dass ich das bin. Bei mir zum Beispiel, wo ich wohne in der Straße, da gibt es so ein paar kleine, so ein Gemüseladen und ein Käsegeschäft und so. Und dann gehe ich da rein und die haben dann immer erzählt vom Tatort, dass da so ein neuer Tatort war und wie lustig sie den fanden. Und die haben aber überhaupt nicht gerafft, die haben mich nicht erkannt.
Und, das ist ein gutes Gefühl, ne?
Und ich hatte ein bisschen diesen Plan, also eine. Man weiß ja beim Tatort nie. Ja. Kann ja sein, dass es das Gucken auch, ich meine auch der, ich sag jetzt mal, am wenigsten geguckte Tatort hat immer noch so irre viele Zuschauer. Und da ich so ein Schauspieler bin, der nicht so gerne immer nur eins macht, sondern gerne viele verschiedene Sachen macht, habe ich gedacht, okay, dann denke ich mir eine Figur aus, die so aussieht wie keine andere, das ist dann dafür reserviert. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, vielleicht habe ich dann die Chance, auch anders wahrgenommen zu werden noch. Und das hat ja auch geklappt.
Hat ja offensichtlich
relativ
geklappt.
Viele andere
genau.
Filme auch.
Hm? Genau. Börne ist ja freundlich ausgedrückt sehr speziell. Wie sympathisch ist der Ihnen als Typ?
Ne, ich mag den sowieso. Ich feiere den ab.
Ich mag den auch gerne.
Aber es gibt viele Leute, die den mögen. Und
also man möchte nicht mit ihm verheiratet sein, ne?
Ja, ich auch nicht. Nee, ich will nicht mit ihm verheiratet sein. Ich würde ihn mir noch nicht mal als Vorgesetzten wünschen.
Nicht
in
wirklich.
Wirklichkeit. Aber im Film, also wenn man mit seinem ausgestreckten Arm sozusagen zu betrachten ist, dann hat man scheinbar da Vergnügen dran. Und interessanterweise habe ich irre viele Freunde gefunden im Medizinbereich.
Das kann
Ärzte, auch Professoren selber oder so, lachen sich darüber tot, weil die, keine Ahnung, ob die sich da selber wieder erkennen, aber jeder kennt so einen. Und gerade in diesem akademischen Upper Class, da gibt es schon viele Leute, die...
Die so ein bisschen snobistisch
ja,
sind.
Unglaublich. Selbstverliebt und.
Sie waren ja auch bei einer Obduktion mal dabei, als Sie mit der Rolle angefangen
haben. Mehr als einer.
Mhm. Wie war das für Sie?
Das war ein beeindruckender Moment jedes Mal. Also, was heißt Moment? Das dauert ja eine Weile. Und war eine Reise durch sämtliche Gefühlslagen. Ich würde das nicht jedem empfehlen. Genauso wenig, wie ich vielleicht jedem empfehlen würde, bei der Geburt eines Kindes wirklich dabei zu sein. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Das geht schon an die Grenze dessen, was man vielleicht auch sehen will. Und beschäftigt einen noch lange. Ich habe heute noch Bilder von diesen Obduktionen im Kopf. Und mich beunruhigt es noch nicht so. Ich finde, ich interessiere mich sowieso, also unabhängig jetzt von meiner Rolle als Börne, interessiere ich mich für den Menschen, für die Anatomie, für wie wir funktionieren, wie wir ticken, für unsere Psyche, für unseren Körper, wie das zusammenhängt. Das ist einfach so ein Thema, was mich interessiert und fasziniert. Und insofern habe ich das so ein bisschen versachlichen können und war ziemlich fasziniert.
Ich glaube, Sie wollten auch mal Gynäkologe werden, ne?
Ja, aber da war ich noch sehr klein.
Okay.
Ja. Da war ich noch so, weiß ich, mit 10 oder 8 oder so.
Okay.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade über den Münsteraner Tatort gesprochen und dass Sie und Axel Prahl das erfolgreichste deutsche Tatort-Duo sind. Mit Axel Prahl alias Thiel verbindet Sie im Tatort eine Art Hassliebe im echten Leben. Würden Sie sagen, das ist eine richtig gute Freundschaft, die da entstanden ist?
Ja, das kann ich einfach ohne weiteres zu beantworten.
Wie viele Tage verbringen Sie bei einem Tatortdreh zusammen?
Also wir haben schon, es gab schon Jahre, da hatten wir gefühlt, haben wir gefühlt mehr Tage miteinander verbracht als mit unseren Frauen. Wir drehen in der Regel 2 Tatorte jedes Jahr. Das heißt, wir sind reichlich 2 Monate jedes Jahr zusammen.
Und dann Tag und Nacht quasi. Sie beide verbindet ja auch die gemeinsame Liebe zur Musik. Stimmt es, dass Sie in den Drehpausen öfters zusammen Gitarre spielen?
Das stimmt. Wir haben auch, wir werden ja immer zusammen untergebracht in so Hotels. Und die Hotels haben inzwischen auch dazu gelernt und geben uns immer sehr entlegene, abgelegene Zimmer mit möglichst keinen direkten Nachbarn. Ja, machen wir. Trotzdem sind unsere Musikrichtungen sehr verschieden und eigentlich auch nicht so richtig kompatibel. Aber wir stehen ja nicht auf der Bühne, so, sondern wir jammen halt rum zusammen, unterhalten uns über Musik, spielen uns gegenseitig neue Ideen vor und so.
Wer spielt besser Gitarre, Sie oder Axel?
Axel spielt besser Gitarre. Axel hat Gitarre studiert auf Lehramt. Axel wollte mal Musiklehrer werden und hat 2 Jahre richtig hart dafür gearbeitet und ist ein ziemlich guter Instrumentalist.
Ihre eigene Gitarrenkarriere verlief nicht ganz so erfolgreich, das lag aber am Start, ne? Der war, glaube ich, ziemlich hart.
Mit meinem Lehrer damals, ich hatte so einen ganz alten Musiklehrer, ach Gott. Da war ich so ein, ich weiß, da war ich so, ich wollte so Sachen können wie Hey Joe oder ich wollte wenigstens, es steht ein Haus in New Orleans spielen können. Ich meine, jeder Idiot kann
wie
das
alt
auf
waren
der Gitarre
Sie damals?
Spielen. 10, sowas, 10, 11, 10. Und mein Gitarrenlehrer kannte diese Sachen gar nicht. Ja, der hat mich genötigt, Dinge furchtbar in meinem Verständnis entwürdigende Dinge zu singen, wie Tanz mit der Dorle, Walz mit der Dorle, bis nach Schweinau mit der Dorle. fand ich als schlimm. Und das wollte der halt machen. Und Christel von der Post musste ich singen. Operetten, stell mal vor. Also
das
war wirklich
Leben.
Eine Quälerei. Ja. Und dann habe ich das hingeschmissen. Und habe seitdem eigentlich alles, was ich auf der Gitarre spielen kann, ist abgeguckt, autodidaktisch. Ich spiele viel Gitarre. Mir reicht das, ich kann schreiben, kann komponieren mit einer Gitarre und dafür wollte ich es eigentlich überhaupt auch immer nur lernen. Ich wollte jetzt nie so als brillanter Gitarrist reüssieren.
Stimmt es, dass Sie Ihre erste Konzertgitarre zerstört und in eine E-Gitarre umgebaut haben?
Das war aus Protest auch damals gegen diesen Lehrer und so. Ich habe die damals kaputt gemacht und habe gedacht, ich baue mir jetzt eine E-Gitarre.
Hat's geklappt?
Nee, weil mir war nicht ganz klar, mir war nicht ganz klar, dass Musikinstrumentenbau zwar ein Handwerk ist, aber eben auch ein paar Gesetzen gehorchen muss. Also ich habe mir aus dem Brett, aus dem alten Bett von meiner Oma damals so ein Korpus unten rausgesägt. Der sollte so ein bisschen aussehen wie die Gitarre von Björn oder wie hieß der? Von ABBA?
Von ABBA,
so,
ja.
So ein ABBA-Ding. Und da wollte ich einfach diesen Hals dran schrauben. Aber so baut man eben kein Instrument, so funktioniert das nicht. Ich habe noch einen Pickup mir besorgt vom Schrottplatz, der auch nicht funktionierte. Und als ich dieses Ding das erste Mal ins Radio, damals habe ich das Radio noch als Verstärker genommen, ganz normales altes Röhrenradio, hinten reingesteckt habe, habe ich Geräusche gehört, die, glaube ich, für die Hölle reserviert sind normalerweise. Und dann, das war das Ende dieser meiner Karriere als Gitarrenbauer. Aber ich habe mir dann später, so als die Mauer weg war und ich das dann konnte auch, als ich dann so ein bisschen Geld verdient habe, das war das Erste, was ich gekauft habe, eine Gitarre.
Haben Sie denn in der DDR mal versucht, in der Band zu landen, als Gitarre
ja,
da zu spielen?
Ja, das war so in meiner Vorstellung, war das immer ein großer Wunsch, in der Band zu spielen. Und man konnte aber, das hing mit der DDR zusammen und mit dem Misstrauen, das die Regierung generell dieser Rock- und Popmusik gegenüber hatte. Die ließ sich so schwer kontrollieren. Es waren so Energien, die da freigesetzt wurden auf diesen Konzerten, die man schwer kanalisieren konnte und so. Und man musste einen ganz klaren Weg einhalten, um in der Popmusik zu landen. Und diesen Weg zu gehen, das wollte ich nicht. Und so habe ich mal mit einem oder anderen Mitschüler hier und da so ein bisschen rumgejammt. Aber ich war eigentlich eher so der Junge mit der Gitarre, der dann alleine auf Hinterhoffesten was ich viel gespielt habe und auch, es ging ja auch um Mädchen, muss man ja sagen. Damals war ich so 14, 15, 16, da ging es um Mädels. Und man spielte, was die gerne hatten.
Klar.
Streets of London zum Beispiel. Oder auch ein paar von diesen, übrigens immer noch heute sehr schönen Übertragungen von Klaus Hoffmann, die Jacques Brel Chansons, die er ins Deutsche übersetzt hat. Und das habe ich mir auch drauf geschafft. Und sowas kam immer gut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
mit dem Schauspieler und Musiker Jan-Josef Liefers und einem Song aus seinem aktuellen Album Zwei Seiten. Jeder meiner Fehler. Ein wunderschöner Liebessong, finde ich. Denn die Fehler des Partners zu ertragen, geschweige denn sie zu lieben, ist ja gar nicht so einfach. Was hat Ihre Frau gesagt, als sie den Song gehört hat?
Sie hat tatsächlich ein Lied geschrieben auf ihrer letzten Platte, was eine ähnliche, also wo es auch um Schwächen geht. Oder, das heißt, deine Schwächen sind auch Stärken. Und das ist eine etwas andere Perspektive. Sie redet nicht von ihren Schwächen, sondern in diesem Fall von meinen oder beziehungsweise also so. Aber dass man im Grunde ist die Perspektive am Ende, egal aus welcher Richtung man es anguckt, dasselbe. Ich finde heute bemerkenswert, dass kaum noch jemand sich entschuldigt für einen Fehler, den er gemacht hat. Im Gegenteil, also das wird alles weit von sich gewiesen und die Zeit, wo man lieber einmal mehr als zu wenig gesagt hat, tut mir leid, ich habe mein Fehler, die ist scheinbar vorbei. Weiß nicht, ob das durch Anwälte kommt oder so, die einem immer einreden, auf gar keinen Fall entschuldigen. Das würde bedeuten, du gestehst eine zumindest Teilschuld ein und so. Anwälte beraten einen ja oft. Du
musst die Konsequenzen tragen.
Genau. Ja, und das ist einfach bescheuert. Also manchmal ist es schwer, vielleicht den anderen zu ertragen. Manchmal ist es aber auch schwer, sich selbst zu ertragen. Und das ist großartig, wenn es dann jemanden gibt, der das tut.
Ja. Bei Ihnen funktioniert es offensichtlich. Sie sind seit 14 Jahren mit Ihrer Kollegin Anna Loos verheiratet, haben zwei gemeinsame Töchter. Und ich habe etliche Zeitungsartikel gefunden, in denen Schlagzeilen zu lesen sind, wie das Traumpaar des deutschen Films. Wenn Sie nur die Überschrift lesen würden, würden Sie dann sofort denken, das sind wir?
Nee. Also das war auch was, wir haben das ja nie so richtig mitgespielt, dieses, ich sag's mal, Spiel. Das ist ein Spiel der Medien und willst du das jetzt sein? Willst du jetzt das Traumpaar irgendwie? Nee. Ich fand das...
Besser aber als das schrecklichste Paar des deutschen Films, oder?
Ja, das Albtraumpaar, meinst du? Nee, das will man auch nicht sein, aber ich finde diese Labels so schwierig und die laden einen so ein, auch so etwas über, das ist für mich nicht das Leben, das ist für mich gerade, finde ich,
das setzt einen ja auch unter Druck, oder?
Weißt du, man ist mal ein Traumpaar drei Wochen lang und dann kriegt man sich wieder in die Wolle und dann ist es schon wieder gar nicht mehr. Und dieses ewige Vorzeigeding, ne, ich will gar nicht so vorgezeigt werden. Und Anna geht es da zum Glück genauso und wir haben das nie gefüttert, diese Wahrnehmung.
Sie haben sich ja während eines Filmdrehs kennengelernt, war das Liebe auf den ersten Blick von Ihrer Seite aus?
Ein bisschen, ja, und Wir haben ja damals in diesem Film eine Band gespielt und weil der Regisseur das authentisch wollte, hat er Schauspieler besetzt, die auch Instrumente können. Ich habe einen Gitarristen gespielt, ich konnte Gitarre spielen, Anna konnte singen und hat die Sängerin gespielt und Jan-Gregor Kremp hat damals den Keyboarder gespielt, der spielt auch im richtigen Leben sehr gut Tasteninstrumente ganz am Anfang lief It's a Heartache und da musste ich dran denken wieder an den Film, weil das war unter anderem auch unser Repertoire. Wir waren eine kleine Schröttelband, die auf Weinfesten und Schützenfesten und so spielte für ein paar Mark 50, also wir waren keine berühmte Band in dem Film, da haben wir uns kennengelernt.
Und das war wahrscheinlich auch gleich ein sehr verbindendes Element, dass Sie wussten, das ist nicht nur jemand, der meinen Beruf teilt, sondern auch meine Leidenschaft zur Musik.
Das war auch sogar, spielte eine Rolle, weil ich hatte damals als Regisseur meinen ersten eigenen Film gedreht, der hieß Jack's Baby und dafür gab es einen Song, den ich geschrieben habe für diesen Film, in diesem Film und der war so ein kleiner Überraschungserfolg, also damit hat keiner gerechnet, der Film wurde sonntags ausgestrahlt und montags war dieser Titel Jack's Baby, damals noch in Englisch, in den Trendcharts auf 4, ne? Und da treten alle am Rad da bei der EMI, das war damals noch die Plattenfirma und dadurch gab es auch eine Wahrnehmung, ja, auf einmal stand ich bei Top of the Pops, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, so mit lauter Teenagern, 12, 13-jährige Girls, die da vor der Bühne standen und die spielten dort diesen Titel, naja, war lustig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Inzwischen mit ganz vielen Menschen, die hier beim SWR Sommerfestival sind und uns im SWR 1 Leute-Studio hier besucht haben.
Eigentlich müssten alle mal jetzt guten Tag sagen, oder?
Ja, genau, sagen Sie mal
drei,
laut.
3, 4.
Hallo. Sehr schön.
Sind wirklich Leute.
Das klappt, Sie hätten auch Dirigent werden können, Herr Liefers.
Ja,
statt nur singen.
Einige,
ne?
Ja, Sie haben Karrieren geschwänzt.
Sie haben es einfach drauf. Apropos Dirigent, Sie haben selber zwei Kinder, 10, 15 Jahre alt, zwei Mädchen. Sind Sie so ein Vater, der da so Klartext spricht und dirigiert?
Wenn ich von meinen Kindern der Dirigent bin, dann bin ich, glaube ich, eher die letzte Geige oder sowas. Nee, ja, also die sind ja beide in verschiedenen Phasen ihres Lebens. Die Große ist jetzt 15, wird 16 und ist ganz woanders als die Kleine mit ihren 10 Jahren. Und jeder, der auch Kinder hat, weiß ja, was das heißt.
In der Pubertät, genau.
In der Pubertät. Und eine, die noch nicht drin ist. Also wir haben ein sehr schönes, sehr gutes, sehr, sehr, glaube ich, sehr lockeres Verhältnis. Ich bin kein böser, strenger Schimpfe-Papa. Aber ich verlange natürlich schon auch was.
Mm. Was für Werte wollen Sie Ihren Kindern vermitteln?
Zum Beispiel, dass man nicht redet, wenn andere reden. Ich will jetzt nicht klingen wie so ein Erziehungsberater, also überhaupt nicht. Ich glaube, dass man keinem Kind der Welt irgendwas vermitteln kann, was man nicht selbst auch lebt. Und dieses eigene Beispiel ist für Erziehung das Wichtige. Und da muss man so einem Kind auch zugestehen, dass es irgendwann mal alles in Frage stellt, was man selber darstellt. Und das gehört zur Menschwerdung.
Waren Sie denn so ein rebellisches Kind, ein rebellischer Jugendlicher? Sie sind hier in der DDR aufgewachsen. Ich frage das jetzt momentan deshalb, weil Sie eine 4 in Betragen im Zeugnis hatten.
Regelmäßig, ja.
Wie schafft man das, eine 4 in Betragen zu kriegen?
Regelmäßig. Ich hatte eigentlich gute Zensuren. Also das passt gar nicht zu dem Rest der Zensuren. Mir ist Schule zum Glück sehr leicht gefallen und ich war kein fleißiger Schüler und habe nur dieses Glück einfach gehabt, dass mir das nicht schwer gefallen ist, diesen Stoff zu lernen. Und hatte auch in einigen Fächern, die mir nicht so lagen wie Mathematik, ich fand Mathe ist ein Arschloch, für mein Leben gilt das. Aber einer meiner besten Freunde damals, meiner besten Kumpels, mein Banknachbar ist heute Mathematiklehrer und Oberstudienrat geworden, hat Mathematik und Physik studiert, war also damals schon ein
cleveres
Köpfchen. Und der andere Kumpel, der auf der rechten Seite saß neben mir, hat heute eine Biotech-Firma im Silicon Valley in San Francisco.
Also alle aus ihrem Umfeld haben Karriere
gemacht.
Und er
hat Physik und Chemie studiert. Ich war also, was das anging, was Abschreiben und gute Tipps anging, war ich wirklich zum Glück gut bedient. Und ich konnte denen wieder helfen in Sprachen und allem anderen.
Und wie kamen die 4 in Betragen? Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich war halt nicht so, ich war, glaube ich, eine Nervensäge. Ich glaube, viele haben sich von mir genervt gefühlt. Und es war auch letztlich dann ein Grund, warum ich wollte ja nie Schauspieler werden. Und als ich so 14 war und man so in dieses Alter kommt, wo man so ein bisschen mal anfängt zu überlegen, wie soll mein Leben eigentlich später mal aussehen. Und das noch in der DDR und mit dieser Erfahrung überall so anzuecken und immer zu stören und so ein Störenfried zu sein, war eigentlich diese Theaterwelt. Ne? Meine beiden Eltern haben am Theater gearbeitet und ich kannte das. Das war wie meine Kinderstube, wenn du willst. Dort bin ich groß geworden. Das war der einzige Ort, wo die Leute mich so haben akzeptiert, wie ich war. Im Gegenteil, mit meinen Spinnereien mich sogar noch angefeuert haben. Ne? Und das war in der Schule nie so.
Aber Sie durften zum Beispiel kein Abi auch machen, wegen dieser 4 in Betragen und weil Sie sich geweigert haben, sich zu verpflichten, zur NVA zu gehen.
Ja, ja, genau.
Das war dann
das will jetzt nicht zu kompliziert werden, das zu kompliziert erklären. Im Grunde ist es so gewesen. Also ich fürs Abitur kam ich halt nicht in Frage und dann kam die Armee, damals die NVA in der DDR und sagte, ja, wenn Sie aber 3 Jahre zur Armee gehen, dann lässt sich da schon was deichseln. Und meinten, ich wäre nicht der erste Idiot, den die Armee zum Akademiker macht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Liefers, wir hatten gerade drüber gesprochen. Sie waren im Ensemble am Deutschen Theater Berlin dann tätig. Im Laufe des Jahres 89 wurde immer mehr offensichtlich, dass es mit der DDR zu Ende geht. Und dann kam der 4. November 89, kurz vorm Mauerfall. Es gab eine Riesendemo auf dem Alexanderplatz, die als Meilenstein der friedlichen Revolution in der DDR gilt. Sie standen damals auf der Bühne, nach Schätzung, vor bis zu 1 Million Menschen. Und das klang damals so.
Mein Name ist Liefers. Ich bin Schauspieler. Die vorhandenen Strukturen lassen Erneuerung nicht zu. Deshalb müssen sie zerstört werden. Neue Strukturen müssen wir entwickeln. Für einen demokratischen Sozialismus.
Herr Liefers, wie kam es, dass ausgerechnet Sie damals auf der Bühne standen?
Es war eine Also ich gehöre damit zu denen, die das organisiert haben. Und ursprünglich war nicht vorgesehen, dass ich dort was sage. Es ging ja um Dialog. Es ging ja noch gar nicht um den Mauerfall zu dieser Zeit. Also das war 5 Tage vor dem Mauerfall, aber noch keiner konnte sich an dem Tag vorstellen, dass das so schnell passieren würde. Es ging darum, diese Regierung auszutauschen und irgendwas Neues hinzukriegen und die alten Leute loszuwerden. Und dafür war die Demonstration da. Und da es aber um Dialog ging, ja, es war ja das große Forderung, dass wir unsere Stimme genauso gehört wird wie die dieser ganzen Bonzen dort, kriegten wir Wind davon, dass die offenbar planen, sich am nächsten Morgen in diese Demonstration gegen sie selbst irgendwie in die erste Reihe mitzustellen und so zu tun, als hätten sie auch schon immer alles besser machen wollen. Und da wir mit sehr vielen Menschen gerechnet haben, die nach Berlin kommen, wäre das ein schreckliches Signal gewesen. Die Leute hätten sich verarscht gefühlt. Ja. Das war genau das, was wir nicht wollten. Und dann haben wir telefoniert und dann hieß es, pass auf, wir schmeißen jemand anderen raus aus der Liste und du sagst was ziemlich am Anfang, was ganz klar macht, dass wir denen zwar nicht den Mund verbieten können, aber dass wir mit denen nichts mehr im Hut haben. Das war meine Aufgabe.
Sie haben ja damals vom demokratischen Sozialismus gesprochen. Haben Sie da wirklich dran geglaubt, dass es möglich ist?
Was ist das? Das ist ein Wort. Ne? Was das genau ist, das wusste keiner. Das wissen wir auch heute nicht. Heute schmeißen wir auch nur mit Worten um uns und fragen uns, was ist eigentlich damit gemeint? Gerade in der Politik. Ja. Das ist heute schwer, sich das vorzustellen, aber damals war nicht klar, wie dieser Tag ausgeht. Also wenn wirklich 1 Million Menschen in Berlin demonstrieren auf der Straße und einen ganz bestimmten Weg einhalten und diese Demonstration war ja genehmigt, mit der Auflage, wir hätten selber für die Sicherheit zu sorgen. Und alles, was schief geht, hätten wir uns selbst zuzuschreiben. Jetzt machen Sie das mal einfach. Sie sind ein Schauspieler, ein Musiker oder so und sollen 1 Million Menschen irgendwie zur Raison bringen, wenn die ausrasten. Und der Weg ging in Richtung Brandenburger Tor, die Demonstration. Die mussten an einer ganz bestimmten Stelle links abbiegen, aber keiner wusste, ob sie das tun. Und in den zweiten Reihen, hinter den Häusern, in den Hinterhöfen, standen die bewaffneten Truppen parat. Das heißt, wenn die Leute einfach nicht abgebogen wären, wie es abgemacht war, sondern geradeaus auf die Mauer zumarschiert und da durchgebrochen wären, wer weiß, was dann passiert wäre. Und niemand wusste damals, ob man nicht am Anschluss an die Veranstaltung doch noch von den Machthabern in der Pfeife geraucht wird. Hm. Und insofern war der demokratische Sozialismus so ein Begriff, der so eine Brücke irgendwie bauen sollte. Damals gab es wenig Leute, die gesagt haben, ja, lasst uns alles genauso machen wie im Westen. Lass uns sein wie die Bundesrepublik. Stell dir vor, du hast so ein kleines Land eine Chance, was komplett Neues zu machen. Das wäre doch interessant gewesen, statt einfach nur beizutreten und das alles so zu übernehmen, wie es nachher dann gelaufen ist.
Der Mauerfall.
Und da waren es viele Leute damals dort, die das spannend fanden. Ne?
Der Mauerfall kam ja kurz drauf. Was haben Sie zuerst gemacht, als die Mauer fiel?
Ich war damals sehr verliebt in ein Mädchen, die DDR verlassen hatte kurz vorher und die lebt in West-Berlin und in Kreuzberg und das war mein erster.
Erster Gang. Sie haben ja im Gegensatz zu anderen überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, auch im Westen ziemlich schnell gute Rollen zu bekommen. Sie waren dann kurz drauf im Thalia-Theater in Hamburg engagiert. Dann kamen die ersten Filmerfolge, die Gesamtdeutschen. Wie erklären Sie sich das, dass Sie so gar kein Problem hatten, sich da zurechtzufinden?
Wissen Sie, man kann diese Theaterwelt vielleicht nicht so richtig vergleichen mit einer Wirtschaftswelt, sage ich mal. Am Theater sind Leute, die sind vielleicht ein bisschen seltsam, vielleicht auch manchmal ein bisschen versponnen oder sowas, aber sie sind auf jeden Fall offene Menschen, die keine Fronten abstecken oder Pfründe verwalten oder so. Ich bin mit offenen Armen dort empfangen worden, weil endlich das möglich war, was man die ganze Zeit schon wollte, nämlich sich mischen, miteinander arbeiten und vom anderen was lernen und so. Und war natürlich auch der Zufall, ich hatte damals gekündigt am Theater in Berlin, das heißt, ich war frei. Ich wollte eigentlich eine freie Truppe gründen, eine Theatertruppe, die quasi abseits vom Mainstream wichtige Sachen, natürlich ganz wichtige Sachen machen würde. Deswegen hatte ich keinen Vertrag, der gebrochen werden musste oder so. Und als ich das dann rumsprach, war der Intendant vom Thalia Theater Hamburg, der auch schon oft am Deutschen Theater vorher war. Also man besuchte sich sowieso, soweit das ging, schon vorher, einfach auch aus Interesse. Und er hörte dann davon und sagte, ja, du musst unbedingt hierher kommen. Und so kam es.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nie egal, vom aktuellen Album von Jan-Josef Liefers und Radio Doria. Insofern ein ganz besonderes Lied, Herr Liefers, weil Sie da zusammen mit Reinhard May gesungen haben. Wie kam das?
Das war eine Idee, die sich irgendwie in meinem Kopf so festgesetzt hatte. Und alle rieten mir ab. Oder nein, haben mir nicht abgeraten, sondern haben gesagt, das macht er nicht. Nette Idee, aber wird nicht klappen.
Wie kam Sie auf die Idee? Fanden Sie den immer
schon so
toll?
Ich kenne Reinhard schon seit einiger Zeit, seit vielen Jahren. Und er hat auch mal... Ich bin auch im Film jetzt nicht nur Schauspieler, ich habe auch als Regisseur gearbeitet, habe zwei Filme selber gemacht und im zweiten hat Reinhard mitgespielt. Habe ich ihn schon mal gefragt und alle haben gesagt, wieso, der ist doch kein Schauspieler, das wird er nicht machen. Hat er aber und hat eine kleine Rolle gespielt in dem Film und jetzt kam ich dann, dachte ich, es wäre so, ist ja so ein Lied, da geht es nicht so vordergründig um Liebe oder so Mann-Frau-Beziehung oder sowas, sondern geht um jede Art von Beziehung, auch Freundschaft. Als ich mit der Idee kam, wie gesagt, haben alle abgewunken, hat er noch nie gemacht. Gibt kein Duett. Reinhard macht sein Ding und ist sowieso, hat sich ein bisschen zurückgezogen, auch aus der Öffentlichkeit. Und, also dann habe ich ihm geschrieben und dann kam eine Antwort von seiner Frau. Ja, der Reinhard joggt gerade. Der ist gerade unterwegs und läuft. Aber wenn er wieder da ist, sage ich ihm, dass du dich gemeldet hast. Das nächste war eine E-Mail mit einem Foto. Reinhard May in Joggingklamotten, völlig verschwitzt, mit Kopfhörern auf dem Kopf. Und hat sich das Demo angehört von dem Song. Und kommentarlos war das. Und dann 2 Minuten später kam von ihm eine Mail, dass er sich sehr freut und er findet das Lied ganz toll und macht's mit mir. Peng. Und kann man wieder sehen, immer mit den Leuten reden und sich nicht von anderen Leuten was erzählen lassen, die alles besser wissen, dran glauben und Leute ansprechen. Ja,
genau.
Das ist das Beste, was wir machen können, das miteinander im Gespräch bleiben.
Also Reinhard May ist offensichtlich auch an Sport interessiert, wenn Sie gesagt haben, der kam da und hatte vorher gejoggt. Sie gelten ja auch als jemand, der sich für Sport interessiert.
Ich bin heute Morgen hier laufen gewesen
Ja. Und
das war schon ganz schön heiß, Mensch. Da dachte ich, was wird das wohl für ein Tag werden?
Fußball haben Sie, glaube ich, auch mal gespielt. Sind Sie da noch aktiv?
Ich habe als Kind irre viel Sportarten gemacht. Ich habe alles gemacht, was ich habe Judo, war Schwimmer, habe Fußball gespielt, Leichtathletik, angefangen Tennis zu spielen, Badminton. Ich habe wirklich viele Sportarten angefangen, aber keine richtig durchgezogen. Und ich habe, glaube ich, einfach dieses Leistungssportler-Gen nicht. Ich liebe Sport, ich mag es, mich zu bewegen, ich kriege einen Knall. Zum Beispiel hier, wir sitzen jetzt ja hier auch schon zwei Stunden. Aber gefühlt zwei Wochen.
Das ist ja gemein.
Nein, nicht, dass es mir langweilig geworden wäre, so nicht. Aber ich habe so einen Bewegungsdrang, ich muss dann irgendwie raus und Fahrrad fahren oder laufen, ich krieg sonst einen Knall. Meine Mutter zum Beispiel ist ganz anders. Wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, die konnte sich morgens um 9 am Strand aufs Handtuch legen und abends um 19 Uhr wieder aufstehen. Also das war unmöglich.
Da sind Sie weit entfernt. Ja. Bald startet ja die Fußball-WM. Sind Sie auch jemand, der sich gerne die Spiele anguckt? Also zumindest, wenn Deutschland spielt?
Also gestern, auch wenn nicht Deutschland spielt, ich habe mir gestern das Champions-League-Finale angeguckt und das war ja wirklich ein Thriller und ich bin
ganz traurig.
Immer noch ganz schwummrig.
Karius, ja, ein Mainzer hat die Pleite seines Lebens erlebt. Also wir drücken ihm alle die Daumen.
Aber er hat auch wirklich tolle Sachen gehalten. Das war ja nicht nur, es ist wirklich ein extrem unglücklicher Tag für ihn gewesen gestern. Und das waren zwei so,
Dann hoffen wir mal, dass es bei der Fußball-WM besser läuft. Sind Sie, wenn Sie vorm Fernseher sitzen, ganz kurz, sind Sie da sowas wie der 12. Mann? Also sind Sie jemand, der da mitkommentiert und
absolut
alles besser weiß?
Schrecklich bin ich. Ich bin wahrscheinlich wie alle anderen auch. Ich weiß alles besser und brülle immer Ratschläge rein in den Fernseher, was jetzt als nächstes zu tun ist.
Also Herr Liefers, damit Sie das bei der anstehenden Fußball-WM auch qualifiziert tun können, habe ich als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, hier erstmal ein Buch für Sie, das offizielle FIFA World Cup Buch 2018. Mit den ganzen Mannschaften und den Top-Spielern. Das können Sie dann alles einbringen, was Sie da an Wissen gewinnen, wenn Sie das gelesen haben. Und damit das auch richtig authentisch rüberkommt, wenn Sie dann so ein Spiel kommentieren, habe ich noch diese schöne russische Fellmütze für Sie mit Deutschlandfarben. Die können Sie dann noch vorm Fernseher aufsetzen. Okay. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit. Also ich schätze, Ihre Frau wird den Spaß auf jeden Fall haben, wenn Sie mit der Mütze vom Fernseher sitzen.
Wir sind ja im Radio, deswegen kann ich die mal aufsetzen. Man sieht ja nichts. Okay,
danke,
vielen Dank. Zwei
dass
schöne
Sie hier
Geschenke.
Waren.
Danke.